Radio 3. Das Gespräch.
Ich kann momentan auch kein Wunder vollbringen. Ich kann auch vor allem nicht diese vielen Patienten sehen, die zu uns in die Ambulanz möchten. Wir können nur eine Versorgung für Berlin anbieten. Wir versuchen aber, einen Schritt weiter zu gehen. Was ich schon seit vielen Jahren versuche, ist, Medikamente zu entwickeln, die gezielt an den Ursachen der Erkrankung ansetzen, weil wir nur mit solchen Medikamenten ME/CFS wirksam behandeln können und wir auch eine Chance damit haben, diese Erkrankung zu heilen.
Das sagt Carmen Scheibenbogen. Sie forscht schon lange zu ME/CFS, eine Krankheit, deren Symptome im Extremfall in die völlige Isolation zwingen können und mit der Betroffene lange Zeit völlig allein gelassen wurden. Erst mit Corona bekam ME/CFS größere Öffentlichkeit, denn mit Corona kam Long-Covid, die Krankheit nach der Krankheit, und das ist eine Form von ME/CFS. 6 Jahre nach dem ersten Lockdown habe ich Carmen Scheibenbogen eingeladen. Die Ärztin an der Charité ist eine der führenden Forscherinnen zu Long-Covid. Ich bin Kirsten Dietrich, schön, dass Sie dabei sind.
Es war vor 6 Jahren um diese Zeit, als wir alle neue Abkürzungen gelernt haben, wie zum Beispiel SARS-CoV-2 und neue Wege, wie sich Viren über die Luft verbreiten. Also für mich waren die jedenfalls neu. Und ich erinnere mich ein bisschen an so eine Art ungläubiges Staunen, als auf einmal klar wurde, Deutschland lebt mit einer Pandemie und wir haben einen Lockdown. Wissen Sie noch, wie Sie in die Zeit gegangen sind?
Ja, ich erinnere mich auch noch gut, weil ich damals gerade auf dem Weg zur Ostsee war mit meinem Mann nach meinem Geburtstag und wir wollten dort ein paar Tage verbringen. Und dann kam in den Nachrichten, dass es jetzt Lockdown gibt und wir mussten also wieder umkehren. Und ich erinnere mich dann auch wirklich gut an die folgenden Wochen, wo wir quasi im Ausnahmezustand waren, wo keiner noch so genau wusste, wie bedrohlich ist dieses Virus wirklich. Und es wurde noch diskutiert, ob Masken überhaupt sinnvoll sind oder nicht. Und wie man dann alleine über diese gespenstische Autobahn in die Klinik gefahren ist, weil alle zu Hause bleiben mussten.
Wann haben Sie denn gemerkt, dass diese Krankheit Sie wirklich speziell betrifft? Also nicht nur als eine Ärztin, die sich mit dem Thema auskennt, als eine Ärztin, die an einem großen Krankenhaus arbeitet und sich mit Immunologie beschäftigt, sondern auch mit Ihrem Fachgebiet der Fatigue-Forschung.
Für uns war ja sehr früh die Frage, ob wir auch mit Langzeitfolgen zu tun haben werden. Denn es ist ja eine relativ schwer verlaufende Erkrankung gewesen, zumindest in der Anfangszeit. Und ich beschäftige mich ja schon sehr lange mit solchen postinfektiösen Erkrankungen oder postinfektiöse Syndrome, wie sie heißen. ME/CFS ist eine dieser Erkrankungen. Und wir wussten ja bereits, dass SARS-CoV-2-Viren diese Krankheitsbilder auch auslösen können. Denn es gab bereits eine kleine Epidemie. 2003 war das mit SARS-CoV-1. Und infolgedessen sind auch viele Menschen Langzeit erkrankt. Also wir hatten eine große Sorge, dass es viele treffen würden. Und am Ende hat sich diese Sorge bestätigt. Und ich weiß noch, wir haben also schon sehr früh auch zusammengesessen. Wir haben ein europäisches Netzwerk und haben auch überlegt, was für Maßnahmen man ergreifen müsste. Und vor allem auch, wie wir sehr schnell auch Daten sammeln, um besser zu verstehen, was da passiert.
Das heißt, es war schon von vornherein klar, dass es eben bei solchen Infektionskrankheiten nicht nur die eigentliche Krankheit gibt, sondern dass es dann auch die Folgen der Infektion nochmal ein ganz eigenes Krankheitsbild sind.
Genau, also das haben wir zumindest vermutet und das hat sich dann auch relativ bald bestätigt, weil ich glaube, die erste E-Mail von Betroffenen habe ich schon im Mai 20 bekommen, die mir also geschrieben haben, sie hatten Covid. Und sie haben anhaltend Symptome und sie vermuten, sie sind an ME/CFS erkrankt.
Die Abkürzung ist jetzt schon zweimal gefallen. Wir müssen sie kurz aufschlüsseln. ME/CFS, das ist myalgische Enzephalomyelitis. Ich versuche es einmal selber. Sie können das gleich besser erklären als die Expertin. Oder / chronisches Fatigue-Syndrom. Was ist das?
Ja, das ist eine dieser postinfektiösen Erkrankungen. Das ist eine besonders schwere Form und ist ein relativ komplexes Krankheitsbild mit unterschiedlichen Symptomen. Viele fühlen sich erstmal so an wie bei der akuten Infektion auch, also dass man sich anhaltend schwer krank fühlt, erschöpft fühlt, dass man Kopfschmerzen weiter haben kann, Gliederschmerzen. Und was dann leider sehr schnell dazu kommt, ist dieses Unvermögen, sich noch zu belasten. Also wenn man versucht, nach der Infektion wieder rauszugehen, wieder im Alltag aktiv zu sein oder wieder zur Arbeit zu gehen, dann merkt man, das geht nicht. Man hat also kaum noch Kraft und das Schlimme ist, es geht einem dann auch schlechter. Man fühlt sich dann am nächsten Tag so, als hätte man gerade am Halbmarathon teilgenommen, obwohl man kaum was gemacht hat.
Das heißt, es ist eine Krankheit, die tendenziell immer schlimmer wird?
Ja und nein, es ist insgesamt oft eine schwer verlaufende Erkrankung. Also viele Menschen sind so krank, dass sie hausgebunden sind. Und das Entscheidende ist, dass man früh versteht, was mit einem losgeht und auch nicht immer wieder dagegen ankämpft und immer wieder versucht, doch irgendwie noch alles zu schaffen. Weil dann ist es in der Tat so, dann kann es einem schlechter und schlechter gehen.
Und warum ist diese Art der Erkrankung, wenn Sie sagen, Sie hatten das schon vorher im Blick, man weiß, dass es diese Erkrankung gibt, aber warum ist das mit Corona, mit der Covid-Erkrankung auf einmal so exponentiell gewachsen?
Nun, das lag einfach daran, dass wir in dieser Pandemiesituation natürlich die gesamte Bevölkerung infiziert wurde, dass also sehr viele Menschen auf einmal krank geworden sind und natürlich dann wir auch viel mehr Menschen hatten, die diese Folge Erkrankungen entwickelt haben. Es gab diese Erkrankung genauso auch schon früher, nur das waren eben meistens Einzelfälle, Einzelne, die erkrankt sind. Es gab auch kleinere Epidemien, da gab es also immer wieder Berichte. Zum Beispiel gab es in London mal einen Infektionsausbruch. Infolgedessen sind auch viele Menschen an ME/CFS erkrankt. Das war damals auch so ein Ausgangspunkt, wo diese Erkrankung erforscht wurde und auch Therapiestudien angestoßen wurden. Das wurde allerdings damals in der Psychiatrie gemacht. Und es kam damals auch zu einer Fehleinordnung dieser Erkrankung.
Das ist ja genau der Punkt, der diese Krankheit so schwierig macht. Es ist eine Krankheit mit massiven körperlichen Folgen. Und wenn ich es richtig verstehe, ist es trotzdem eine, die sich mit den gängigen Mitteln der medizinischen Diagnostik kaum nachweisen lässt.
Na, das stimmt so nicht ganz. Also ich glaube, das Hauptproblem bei dieser Erkrankung ist, dass viele Ärzte sie nicht gut kennen. Das geht mir genauso. Ich meine, ich habe im Studium von dieser Erkrankung auch nichts gelernt. Es gibt auch keine Fachgesellschaft, die sich für diese Erkrankung zuständig fühlt. Das heißt, man hört auch in Fortbildungen davon. Oder zumindest vor der Pandemie hat man davon nichts gehört. Und es haben sich insgesamt wenige Ärzte und Wissenschaftler mit diesen Erkrankungen die letzten Jahrzehnte beschäftigt, sodass einfach das Wissen sowohl in der Diagnose, in der Versorgung als auch in der Behandlung sehr gering war. Und wir haben aber jetzt in den letzten Jahren sehr viel gelernt und man kann diese Erkrankung klar diagnostizieren. Es gibt Diagnosekriterien, es gibt auch viele auffällige Befunde. Es sind halt nicht die klassischen Dinge wie Standardlaborwerte oder das EKG, was auffällig sind. Man muss so ein bisschen genauer schauen, aber dann findet man eine Reihe von auffälligen Dingen, auch dass die Menschen zum Beispiel eine deutlich verminderte Kraft haben, das ist also auch eine körperliche Kraft. Man kann das zum Beispiel messen über die Handkraft oder dass die Kreislaufsteuerung nicht mal richtig funktioniert. Das ist ja auch das, was die Betroffenen erleben. Die stellen sich hin, das Herz schlägt ganz schnell, ihnen wird schwindelig und was ist der Grund? Dass einfach der Kreislauf nicht richtig angepasst wird. Und das kann man natürlich auch dann messen. Es gibt dann einen speziellen Test, wo man den Herzschlag und den Blutdruck im Liegen misst und dann im Stehen und dann kann man das auch sehen.
Und wenn Sie sagen, die ersten Tests sind in der Psychiatrie angesiedelt worden, das heißt, das war der Gedanke, dass das eher eine Krankheit ist, die zum Beispiel eine Folge von einer Depression ist oder sowas.
Genau, also wenn wir mal zurückschauen in diese Zeit, als das in London diesen Ausbruch gab, das war so in den 50ern, dann waren das sehr viele Krankenschwestern, die erkrankt sind, weil die ja dort diese Patienten versorgt haben. Das waren damals alles Frauen. Und diese Tatsache, dass das so viele Frauen waren, wurde dann aber so uminterpretiert, dass es eine Form einer Hysterie sei. Und man hat eben dann erstmal auch nichts gefunden mit den üblichen Untersuchungen. Und man hat dann so ein Konzept entwickelt, dass man sagte, naja, die stellen sich so ein bisschen an, die haben Angst, sich wieder zu belasten, also quasi aus dieser Infektionssituation wieder herauszukommen. Und deswegen muss man jetzt einen verhaltenstherapeutischen Ansatz wählen, um quasi zu ermutigen, dass sie wieder sich mehr belasten und muss gleichzeitig auch bestimmte Übungen anbieten. Und dann wurden auch Studien dazu gemacht und dann nahm das Ganze seinen Lauf, weil diese Studien haben dann einen Benefit gezeigt. Es gibt kaum Studien, sagen wir mal, die mehr untersucht wurden, also die Daten nochmal sich angeschaut wurden und diskutiert wurden in der Wissenschaft. Und es ist auch ganz klar heute, dass zum Beispiel die Patienten, die eingeschlossen wurden, wahrscheinlich überwiegend gar keine ME-CFS-Erkrankten waren und dass die Messparameter auch nicht sauber erfasst wurden, dass manche Daten einfach dann gar nicht ausgewertet wurden und so weiter. Aber die haben letztendlich die Grundlage dafür gelegt, dass sich in einzelnen Kreisen bis heute hält, dass es eine Erkrankung ist, die ihre Ursache in der Psyche hat, dass es eine Überlastung ist infolge einer schweren Infektion. Und solche Konzepte kamen ja dann in der Pandemie auch wieder auf.
Das heißt, das ist eine wirklich brutal falsche Einordnung von einer Studie, die also eine Behandlung, die eigentlich völlig kontraproduktiv ist, irgendwie als sinnvoll und als profitabel dargestellt hat.
Ja, nicht nur diese eine Studie, es gab viele weitere Studien. Aber man muss auch sagen, das ist kein Einzelfall. Wenn man mal in die Geschichte der Medizin zurückblickt, dann hat man ja früher viele Erkrankungen nicht gut verstanden, zum Beispiel das Magengeschwür. Da ging man ja auch lange Zeit von psychischen Ursachen aus. Also je weniger man von Erkrankungen versteht, umso mehr neigt man in der Medizin dazu, das als funktionelle oder psychische Störung einzuordnen.
Das heißt, Sie haben ein gesundes Misstrauen gegenüber dem Label psychosomatisch.
Nein, so kann man das nicht sagen. Es gibt natürlich psychosomatische Erkrankungen. Ich meine, wir kennen das auch alle, dass man Bauchweh hat oder Rückenschmerzen, weil es einfach zu viel ist. Also das hat ja durchaus auch seine Berechtigung. Aber diese Erkrankungen sind dort einfach nicht richtig. Und da wurde den Betroffenen in der Vergangenheit auch viel, nicht nur Unrecht getan, also die haben auch viel Stigmatisierungserfahrung. Und das Schlimme ist, diese Empfehlung, dass man sich jetzt belastet und wieder fit macht, das kann bei dieser Erkrankung dazu führen, dass man den Patienten nachhaltig schadet, dass es ihnen schlechter und schlechter geht dadurch.
Vielleicht sollten wir noch mal kurz über Zahlen und über Verhältnisse reden. Also Long-Covid, Post-Covid, meint das ungefähr das Gleiche? Kann man das Synonym verwenden?
Genau, Long-Covid ist der Begriff, den die Patienten schon sehr früh geprägt haben, die einfach gesagt haben, ich habe anhaltend Beschwerden nach Covid. Und Post-Covid, das ist dann eine medizinische Definition, die WHO hat sich dann 21 auch quasi schon zusammengetan und es gab dann so einen Konsensus, wie man die Erkrankung diagnostisch einordnet. Da beginnt Post-Covid, also wenn man mehr als 2 Monate anhaltende Symptome hat, die einen auch relevant im Alltag beeinträchtigen. Und innerhalb dieser Long- oder Post-Covid-Erkrankung gibt es verschiedene Formen, viele, viele unterschiedliche Symptome. Ein Teil davon, das sind die schwerst Betroffenen, sind diejenigen, die dann dieses Krankheitsbild ME-CFS entwickeln. Und gerade dieses Krankheitsbild ME-CFS sehen wir eben auch als Folge von verschiedenen anderen schweren Infektionserkrankungen. Grippe, Epstein-Barr-Virus kann genau dieses gleiche Krankheitsbild auslösen.
ME-CFS, das meint dann wirklich dieses energielos, kraftlos sein, dieses überhaupt nichts mehr machen können.
Naja, ME-CFS ist auch ein Krankheitsbild, was darüber definiert ist, dass man an dieser schweren Belastungsintoleranz leidet und dass Aktivitäten zu einer Verschlimmerung führen. Und diese Verschlimmerung, die ist wirklich eindrucksvoll. Das heißt, die beginnt oft erst zeitverzögert und kann dann Tage oder Wochen dauern. Das muss man sich wirklich vorstellen, was wir auch erleben mit so einem schweren Muskelkater. Der beginnt ja auch oft zeitversetzt und das ist so, dass die Patienten dann oft wirklich gar nichts mehr machen können, Schmerzen am ganzen Körper haben, auch extrem reizempfindlich sind. Dann gehört auch immer noch die Fatigue dazu und es gehören auch immer diese Konzentrationsstörungen dazu.
Also Fatigue, so eine wirklich bleierne Müdigkeit, die den gesamten Körper lahmlegt.
Ja, genau. Und dann gibt es eine Reihe weiterer Symptome. Ich will die jetzt gar nicht alle aufzählen, aber ein Krankheitsbild, was einen wirklich eigentlich aus dem Leben herausnimmt.
Können Sie sagen, wie viele Menschen davon betroffen sind?
Ja, es gibt eine Reihe von Daten jetzt auch in der Pandemie, also größere Kohortenstudien, keine aus Deutschland. Es gibt trotzdem Zahlen aus Deutschland. Zum einen hat das IQWiG 2023 eine Stellungnahme erfasst, hat sich die Literatur genau angeschaut und hat dann
das
gesagt,
IQWiG ist
IQWiG, Institut für Wissenschaft und Qualitätssicherung. Die haben dann gesagt, dass es in Deutschland auf Grundlage dieser Daten zwischen 150.000 und 300.000 Menschen gibt, die an ME-CFS leiden. Jetzt sind in der Pandemie sehr viele dazugekommen. Man geht also jetzt davon aus, dass die Zahl wahrscheinlich irgendwo bei 600.000 liegt. Und dann muss man auch noch dazu rechnen, dass es auch viele Menschen gibt, die chronisch an Long-Covid erkrankt sind, die also auch schwer krank sind, die vielleicht nicht das Vollbild haben von ME/CFS oder auch andere Probleme haben. Die Erkrankung kann zum Beispiel auch zu schweren kognitiven Störungen führen, die kann auch zu Herz-Kreislauf-Problemen führen, zu anhaltenden Atemproblemen. Und man geht also davon aus, dass man ungefähr nochmal 1 Million Menschen hat, die Stand 2025, also das gilt heute noch genauso, an Long-Covid erkrankt sind.
1 Million Menschen, das ist eigentlich jetzt ja nicht wenig.
Nein, das ist relativ viel. Also wenn man das mit anderen Erkrankungen vergleicht, Multiple Sklerose, da haben wir etwa 250.000 Menschen, die betroffen sind. Es gibt auch eine aktuelle Studie dazu, die ist von RiskLayer gemacht worden. Die machen immer so Risikobewertungen. Die haben also diese 1,5 Millionen Menschen, die insgesamt erkrankt sind, auch mal hochgerechnet, was das denn für wirtschaftliche Kosten hat. Und die kamen zu dieser enormen Summe, dass das etwa 63 Milliarden Euro kostet. Also nicht nur die medizinischen Kosten, sondern natürlich auch die Folgekosten, die sozialen Kosten bis hin zur Rente haben also diese Zahlen vorgelegt. Und das ist eine dramatische Summe. Und man merkt es ja auch. Also es gibt auch in mehreren Ländern einen Rückgang des Bruttoinlandsproduktes nach der Pandemie, einfach auch durch die vielen Menschen, die auch nicht mehr ins Arbeitsleben zurückkehren können.
Wie kommt es, dass man diese Krankheit dann trotzdem so vernachlässigt?
Naja, inzwischen ist die Erkrankung ja, glaube ich, schon sehr im Bewusstsein, auch in der Politik. Und es gab schon 2022 Förderprogramme. Es gab 2024 eine große Initiative, damals von Gesundheitsminister Karl Lauterbach angestoßen, dass es Versorgungsforschung gibt. Da sind 150 Millionen Euro in Versorgungsforschungsprojekte geflossen. Und da sind deutschlandweit Strukturen aufgebaut worden, um die Patienten besser zu versorgen, um mehr Daten zu sammeln, damit man überhaupt versteht, was die Probleme sind, wie man Kranken besser diagnostizieren, besser versorgen kann. Und jetzt ganz aktuell wurde die nationale Dekade für postinfektiöse Erkrankungen initiiert. Das ist eine Förderung von insgesamt 500 Millionen Euro über die nächsten 10 Jahre, die also auch fließen sollen in Versorgungsforschung, aber auch in Grundlagenforschung und auch in Medikamentenentwicklung.
Das heißt, es verändert sich was beim Umgang mit ME/CFS.
Ja, es verändert sich was und da hat Deutschland auch eine Vorreiterrolle. Also das einzige Land, wo es auch noch so viel Förderung gab, war in den USA. Aber die drehen ja momentan die Forschung in diesem Bereich eher zurück.
Lassen Sie uns Musik hören. Ein Stück, das aus den USA kommt und, weiß ich nicht, ist das ein typischer Mediziner-Song? R.E.M., Everybody Hurts?
Nein, das ist, glaube ich, ein Song, der in viele Situationen passt. Ich mag ihn, weil er einfach ermutigt, auch in schwierigen Situationen nicht verzweifelt zu sein und Lösungen zu finden, auch Unterstützung von Freunden zu finden und dass man auch Trost darin findet, dass jeder irgendwann mal Phasen hat, wo es einem schlechter geht, aber es einem dann auch wieder besser gehen kann. When your day is long and the night is yours alone. Sure you've had enough of this life. Well, hang on. Don't let yourself go.
Das Gespräch in Radio 3 vom RBB. Zu Gast ist heute Carmen Scheibenbogen. Sie ist Ärztin, Professorin für Medizin. Sie ist stellvertretende Leiterin des Instituts für medizinische Immunologie, Leiterin des Arbeitsbereichs Immundefekte und postinfektiöse Erkrankungen der Charité. Also, wenn man es kurz macht, wahrscheinlich eine der führenden Expertinnen in Deutschland für Long-Covid und ME/CFS, für postinfektiöse Erkrankungen. Geboren ist Carmen Scheibenbogen 1962 im oberpfälzischen Oberviechtach. Wenn man Ärztin wird, kommt man entweder aus einer Medizinerdynastie und ist das in dritter Generation oder man fängt damit ganz neu an. Wie war Ihr Weg dahin?
Also meine Eltern hatten mit Medizin nichts zu tun. Mein Vater war bei der Bundeswehr. Das ist auch der Grund, dass ich in Oberfichtach geboren wurde, weil er damals dort in einer Kaserne stationiert war. Und mein Weg zur Medizin hat mich eigentlich geführt über mein großes Interesse an den Naturwissenschaften. Ich habe in Bonn studiert und bin dann nach Marburg gegangen. Und dann war im Medizinstudium auch die Immunologie sehr früh Bestandteil, weil es in Marburg damals schon ein Institut gab für Immunologie. Und das hat damals dann schon mein großes Interesse an der Immunologie geweckt.
Und warum? Was ist so spannend an der körpereigenen Abwehr von Krankheiten? Das ist doch wahrscheinlich eine angemessene Übersetzung von Immunologie.
Ja, wobei das Immunsystem noch mehr ist. Und es ist einfach ein sehr komplexes System, in dem verschiedene Zellenfaktoren zusammenarbeiten, um uns einerseits vor Infektionen zu schützen, aber auch so letztendlich den Körper mitsteuern bei vielen Aufgaben, bei Verletzungen, auch Funktionen des Nervensystems, des Kreislaufsystems. Und es ist unglaublich faszinierend, wie komplex dieses System ist und wie es auch schafft, den Körper selbst nicht anzugreifen. Dass es das also unterscheiden kann zwischen einer virusinfizierten Zelle und einer gesunden Zelle. Umgekehrt ist es so, dass das eben doch oftmals nicht mehr ganz so gut funktioniert und dass wir deswegen auch viele Folgekrankheiten haben, wenn das Immunsystem nach so einer Infektion überreagiert. Das sind ja nicht nur diese postinfektiösen Syndrome, sondern wir wissen heute, dass es fast bei jeder Erkrankung so ist, dass das Immunsystem mitspielt, dass es oft auch eine Infektion ist, die schon vor Jahren stattgefunden hat, die dann aber die Grundlagen dafür legt, dass man eine Autoimmunerkrankung entwickelt oder eine Gefäßerkrankung.
Das heißt, man muss sich eigentlich, wenn man an einer Infektionskrankheit erkrankt, nicht nur Gedanken machen über zum Beispiel die Nebenwirkungen von Medikamenten, die man einnimmt, die man dann auf dem Beipackzettel stehen hat, sondern auch die Nebenwirkungen der körpereigenen Abwehr.
Genau, also theoretisch ist es so, dass man nach einer Infektion auch ein höheres Risiko hat, Folgeerkrankungen zu entwickeln. Das haben wir jetzt in der Pandemie auch wieder eindrucksvoll gesehen. In dem Jahr nach Covid gab es fast keine Erkrankung, die nicht häufiger aufgetreten ist. Infektionen können auch Langzeitfolgen haben. Auch das weiß man heute immer mehr. Also möglicherweise spielen die auch eine entscheidende Rolle mit für neurodegenerative Erkrankungen, sowas man Alzheimer irgendwann mal entwickelt oder dass man Gefäßerkrankungen hat, die dann in einem Herzinfarkt, einem Schlaganfall münden können.
Sie sind Fachärztin für Hämato-Onkologie. Das heißt, da kommt dann auch noch die Krebsforschung mit rein.
Genau. Ich wollte eigentlich von Anfang an Immunologin werden, aber es war dann auch so, dass wir in Westdeutschland diese Ausbildung zur klinischen Immunologin gar nicht hatten. Die gab es dann erst später wieder. In Ostdeutschland gab es sie. Aber das Immunsystem spielt auch in der Onkologie eine ganz wichtige Rolle. Deswegen fand ich das auch so faszinierend. Und heute ist das ja auch mit einer Standardbehandlung in der Krebsbehandlung. Also wir wissen ja inzwischen auch, dass das Immunsystem auch gegen Krebszellen reagiert. Und wir haben das inzwischen so gut verstanden, dass wir auch viele Medikamente haben, die dort gezielt ansetzen, die also das Immunsystem so aktivieren können, dass der Patient dann selbst in der Lage ist, seinen Krebs zu zerstören.
Ist das tatsächlich schon auf dem Weg dazu, dass man sagen kann, man kann gegen Krebs impfen?
Das ist eine der ganz großen Herausforderungen jetzt. Und ich denke, wir werden auch in den nächsten Jahren so weit sein, dass wir das wirklich auch in die Behandlung bringen. Und genau daran habe ich auch gearbeitet. Vor 30 Jahren habe ich Forschung gemacht zu diesen Tumorimpfstoffen. Es ist sehr viel schwieriger, gegen Krebszellen zu impfen, als vorbeugend zu impfen gegen eine Virusinfektion, weil es einfach schwieriger ist, das Immunsystem entsprechend mit einer Impfung zu aktivieren.
Wenn man sich wie Sie mit Immunologie, mit Viren, mit Infektionen beschäftigt, kann man da noch ohne Maske U-Bahn fahren?
Ja, das werde ich oft gefragt. Das ist ja auch eine sehr heiß diskutierte Frage, ob wir jetzt alle immer Maske tragen sollen. Ich habe das für mich so entschieden, dass ich eine Maske anziehe. Zum einen, wenn ich in der Sprechstunde mit vulnerablen Patienten zu tun habe. Wir sehen ja auch Patienten, die ein geschwächtes Immunsystem haben. Wir sehen Patienten, die schwer an ME/CFS erkrankt sind. Dann natürlich, oder wenn gerade alle krank sind und schniefen, dann ziehe ich die auch in der U-Bahn an. Aber ich habe keine Maske ständig an. Da wissen wir einfach auch noch nicht, was wir mit dem Immunsystem machen. wenn wir jetzt alle immer mit Maske rumlaufen würden. Wir haben es ja schon gesehen nach der Pandemie, dass die Kinder dann ein Problem hatten, dass sie bestimmte Viren, das RSV-Virus, nicht schon sehr früh im Lebensalter bekommen haben, dann später bekommen haben, dass es dann teilweise auch etwas schwerere Verläufe gab. Also es ist wirklich ein komplexes Thema. Und momentan gibt es da noch keine abschließende Entscheidung, aber ich halte es auf jeden Fall nicht für sinnvoll, dass wir alle und auf Dauer Maske tragen. Ich halte es aber für sehr sinnvoll, dass man diejenigen schützt, die ein geschwächtes Immunsystem haben.
Es ist wahrscheinlich auch gar nicht so leicht, dann die Grenze zu ziehen, weil auf der anderen Seite stehen dann diejenigen, die sagen, naja, jedes Kind braucht für seine gesunde Entwicklung zum Beispiel die klassischen Kinderkrankheiten und wir stecken die dann in Masernpartys zusammen.
Ja, also das ist das andere Extrem und da wissen wir heute sehr klar, dass das nicht richtig ist. Wir wissen, dass viele dieser Infektionskrankheiten, die Kinder früher alle so durchmachen mussten, bei einem Teil sehr schwere Verläufe nehmen konnten. Masern ist so ein Beispiel. Da kann es zu schweren Lungenentzündungen kommen. Es kann sogar zu schweren Gehirnentzündungen kommen mit Todesfolge. Also ist es absolut verantwortungslos, sein Kind nicht gegen Masern zu impfen. Und es gibt da viele, viele weitere Beispiele, welche Impfungen also sehr, sehr sinnvoll sind. Impfungen sind sowieso auch im Alter noch sehr sinnvoll. Wir haben jetzt zum Beispiel gerade wieder sehr interessante Daten zu der Impfung gegen Gürtelrose, dass die auch mit sich bringt, dass das Risiko für Alzheimer senken kann.
Und trotzdem ist es nicht, ich weiß, meine Mutter ist dagegen geimpft und sagte, das sei eine sehr schmerzhafte Impfung und sie hätte da lang mit den Impffolgen zu tun gehabt. Also wie schätzt man das dann?
Möglicherweise ist ihre Mutter vor einigen Jahren geimpft worden, als man noch einen Lebendimpfstoff hatte. Das war so der erste Impfstoff, den man im Alter verimpft hat. Also es gibt ja noch einen anderen Impfstoff. Die Kinder kriegen eine Impfung gegen Windpocken, das ist ja das gleiche Virus. Inzwischen gibt es aber einen Totimpfstoff und der wird auch besser vertragen.
Alles schwierige Abwägungen, die man da treffen muss, wahrscheinlich irgendwie Risiko.
Naja, aber sagen wir mal so, es ist ja nichts, was man nicht sich sehr gründlich angeschaut haben. Wir haben ja die STIKO in Deutschland und die gibt ja die Empfehlungen auf der Grundlage von Studien. Und das ist wie alles in der Medizin immer eine Risikoabwägung. Bei jedem Medikament muss man abwägen, was ist der Benefit versus Risiko. Und wenn der Benefit deutlich größer ist, dann gibt es eben diese Empfehlung.
Sie haben, wenn ich es richtig sehe, von vornherein in der Forschung gearbeitet als Medizinerin. So der Gedanke, irgendwo eine Hausärztinnenpraxis aufzumachen und einfach sich in die Breite zu orientieren, das hat Sie nicht interessiert oder es hat sich nicht ergeben?
Na, sagen wir mal so, mich hat immer die Wissenschaft auch interessiert und deswegen war das für mich eine tolle Chance, dass ich meine klinische Ausbildung machen konnte und gleichzeitig aber auch forschen kann. Ich sagte ja, früher waren es die Tumorimpfstoffe, heute sind es die postinfektiösen Erkrankungen, an denen wir arbeiten und ja, das ist etwas, was eine ideale Kombination ist, wenn man auf der einen Seite das Krankheitsbild auch besser versteht, dadurch, dass man die Patienten sieht und auf der anderen Seite dann aber auch, wenn man mal Ansätze entwickeln kann, wie man diese Erkrankung besser diagnostizieren kann, wie man diese Erkrankung besser behandeln kann.
Ist ME/CFS, Fatigue oder Long-Covid, sind das schwierige Krankheiten in der Behandlung, weil sie vielleicht auch so das ärztliche Selbstverständnis herausfordern?
Also sagen wir mal so, natürlich fühlt sich niemand wohl mit einer Erkrankung, die er nicht versteht und die er nicht gut kennt. Ich glaube, das ist so mit ein Teil des Problems, warum manche Ärzte auch nicht sich wohlfühlen mit diesen Patienten. Und umgekehrt kennen die Patienten sich oft relativ gut aus. Es gibt viele Selbsthilfegruppen, Patientenorganisationen, die sehr viel Wissen haben. Da kommen also manchmal Patienten zum Arzt und haben schon ganz genaue Vorstellungen, was sie jetzt für ein Medikament wollen. Und ich denke, es gibt auch Ärzte, die damit nicht gut umgehen können. Ich erlebe diese Patienten also eigentlich als extrem dankbar. Die sind, wenn sie zu uns kommen und sie merken, dass wir wirklich versuchen, auch auf die Besonderheiten der Erkrankung einzugehen und wir versuchen, eine Behandlung zu finden, dann sind diese Patienten extrem froh, dass sie überhaupt eine Diagnose bekommen und ein Konzept bekommen, wie sie mit der Erkrankung umgehen können. Und leider ist es so, viele berichten eben auch von Psychologisierungserfahrungen, dass die Erkrankung immer wieder auf die Psyche reduziert wird und die erleben das auch als stigmatisierend.
Das ist wahrscheinlich aber auch, dass man da immer noch so ein Bild hat, dass man zum Arzt, zur Ärztin geht und da seine Krankheiten ablegt und dann von da aus geheilt wird und dass wahrscheinlich dieser aktive Zugang oder die Expertise, die von PatientInnen, von Angehörigen gebracht wird, ja so wie auch in anderen Pflegezusammenhängen, immer noch viel zu wenig wahrgenommen wird und ernst genommen wird, oder?
Also ich glaube, das ist einfach auch so ein bisschen Typsache. Es gibt Ärzte, die arbeiten sehr gerne mit diesen Patienten. Ich habe in meinem Ambulanzenteam von Ärztinnen, die nichts anderes macht, als diese Patienten versorgen. Ich habe aber auch andere in meinem Team, die wollen mit dieser Erkrankung nicht arbeiten.
Kann man sich das dann bei Ihnen aussuchen?
Naja, das kann man sich im gewissen Maße natürlich aussuchen. Man muss sich zum einen ja erst gar nicht bewerben bei mir. Zum anderen haben wir auch Rotanten aus anderen Kliniken. Und wir haben ja zwei Spezialambulanzen. Also wir kümmern uns auch um die Patienten mit Immundefekterkrankungen. Das ist nochmal eine ganz andere Gruppe von Erkrankungen. Da sind wir natürlich in der modernen Medizin angekommen. Da machen wir Gendiagnostik, da können wir die Erkrankung sehr genau einordnen. Da können wir auch gut behandeln.
Ah, da kann man also tatsächlich sehen, dass es da unterschiedliche Typen von Ärzten, Ärztinnen gibt.
Ja.
Mit was können Sie besser?
Ich kann mit beiden gut. Ich habe natürlich auch den Vorteil, dass ich diese Krankheitsbilder sehr gut verstehe und das auch gut einordnen kann, was die Patienten mir berichten und auch viel Erfahrung habe. Und sie deswegen auch gut beraten kann.
Sie gelten ja oft, wenn man so über sie liest, als so die letzte Hoffnung für Menschen, die an schweren Formen von Long-Covid oder von ME/CFS leiden. Ist das eine Ehre oder ist das eine Last?
Also sagen wir mal so, ich kann momentan auch kein Wunder vollbringen. Ich kann auch vor allem nicht diese vielen Patienten sehen, die zu uns in die Ambulanz möchten. Wir können nur eine Versorgung für Berlin anbieten. Wir versuchen aber, einen Schritt weiter zu gehen. Was ich schon seit vielen Jahren versuche, ist, Medikamente zu entwickeln, die gezielt an den Ursachen der Erkrankung ansetzen, weil wir nur mit solchen Medikamenten ME/CFS wirksam behandeln können und wir auch eine Chance damit haben, diese Erkrankung zu heilen. Und ich bin auf der anderen Seite auch davon überzeugt, dass das auch nicht schwerer ist, als andere Erkrankungen zu behandeln. Wir haben einfach sehr viel später angefangen, diese Erkrankung zu erforschen. Und es gab ja auch bis vor kurzem überhaupt keine Medikamentenstudien. Aber wir haben 2022 schon eine Förderung bekommen aus dem Bundeshaushalt. Und wir haben 2023 bereits 5 Behandlungsstudien initiiert. Und haben auch sehr viel Forschung drumherum gemacht. Wir haben also uns jeden Patienten genau angeschaut, welche Marker sind verändert und was sagt uns, auf welche Behandlung er anspricht. Da haben wir sehr viel gelernt.
Das ist wahrscheinlich auch für die Betroffenen schwierig, die dann sich auf viele teure Off-Label-Behandlungen einlassen, einfach aus der Verzweiflung heraus irgendwas zu finden, was die Symptome lindert.
Wenn wir mal solche Daten haben aus Studien, dann soll es ja auch Richtung Zulassung gehen. Und für einen Moment ist es so, ja, es gibt sehr teure Verfahren, die aber auch noch nicht ausreichend geprüft sind, als dass ich die schon grundsätzlich empfehlen kann. Also wenn man so ein Verfahren hat wie die Immunadsorption, mit der man auch Autoantikörper entfernen kann, dann muss man auch ganz klar sagen, das hilft auch nicht allen. Wir wissen ja inzwischen, es ist eine Krankheit, die ist auch vom Mechanismus her nicht bei jedem gleich. Das hilft nur einem Teil der Erkrankten. Wir haben jetzt auch Marker, wem es wahrscheinlich hilft. Aber wir müssen das zunächst in Studien wirklich weiter belegen. Es ist noch nichts für die breite Anwendung und auch noch nichts, was die Krankenkasse erstatten wird. Wir haben auf der anderen Seite aber auch Off-Label-Medikamente, die sind relativ günstig und auch relativ sicher. Also beispielsweise dieses Low-Dose-Naltrexon. Und da warten wir noch auf das Ergebnis einer großen Studie aus Kanada. Und das werden wir wahrscheinlich im Mai dann vorgestellt bekommen, diese Ergebnisse. Haben wir dann eine internationale ME/CFS-Konferenz in Berlin. Und wenn diese Studie positiv ist, dann bin ich also sehr zuversichtlich, dass wir dieses Medikament auch in die Anwendung bringen können.
Sie haben Musik ausgesucht für das Gespräch, die aus einer betroffenen Initiative heraus entstanden ist. Was wir wollen, erzählen Sie was dazu und zu dem Projekt.
Ja, also ich habe dieses Stück auch zum ersten Mal gehört im letzten Jahr. Da hatten wir dann auf unserer Konferenz, wurde dieses Stück auch das erste Mal gespielt.
Was für eine Konferenz?
Die internationale ME/CFS-Konferenz. Das sind zwei Betroffene, die sich im Internet gefunden haben. Die eine hat den Text geschrieben, die andere die Musik. Ganz berührend ist, dass auch der Chor, den wir gleich im Hintergrund hören, von Betroffenen gesungen wird, die alle einzeln das eingesungen haben, die also zu Hause liegen. Und das Ganze wurde unterstützt von der ME/CFS Research Foundation. Auf die möchte ich jetzt in dem Zusammenhang auch aufmerksam machen. Die unterstützt also jährlich auch unsere Konferenz. Und die unterstützt auch die Forschung und die Medikamentenentwicklung in Deutschland. Die sind also sehr professionell aufgestellt mit ihrem Leiter Jörg Heidecke, die also auch Geld sammeln, um diese Erkrankung schneller behandelbar zu machen. Und die haben auch diesen Song unterstützt.
Das Still Loud Project mit der Sängerin Dagmar Lauschke, Was wir wollen.
Wir wollen die Sonne auf der Haut, den Wind in unseren Haaren spüren. Nicht mehr liegen hinter fest verschlossenen Fenstern und Türen. Wollen die Fenster aufreißen und laut schreien, hier bin ich. Was ich will, ist Leben. Was ich will, das krieg ich. Wir wollen endlich rausgehen, das Leben empfangen, uns aus den Fesseln befreien, wären nicht mehr gefangen. Keiner würde mehr sagen, du willst doch liegen, müssten nicht mehr beweisen. Wir lieben das Leben.
Wir lieben das Leben. Wir lieben das Leben.
Carmen Scheibenbogen ist zu Gast im Gespräch in Radio 3 vom RBB. Sie ist Ärztin, Medizinprofessorin und leitet den Arbeitsbereich für Immundefekte und postinfektiöse Erkrankungen an der Berliner Charité. Ist das so ein Arbeitsbereich, bei dem es auch schwer ist, sich dann davon irgendwann, auch wenn man aus dem Büro, aus dem Labor raus ist, wieder zu distanzieren und damit abzuschalten?
Also man nimmt natürlich manchmal die Erlebnisse des Tages noch mit nach Hause, aber man muss auch abschalten können, sonst könnte man in dem Beruf nicht arbeiten. Ich habe 15 Jahre als Onkologin auch gearbeitet und da muss man einfach es schaffen, irgendwo auch eine Distanz aufzubauen, dass man sein eigenes Leben noch leben kann, ohne das immer mit sich zu tragen.
Was hilft Ihnen dabei, wenn Sie von PatientInnen mit Krebserkrankungen oder mit solchen schweren Fatigue-Erkrankungen zurückkommen?
Also nun, zum einen macht es mich dankbar und demütig, dass ich gesund bin und dass ich mich vielleicht auch eher an den Dingen freuen kann, die andere vielleicht gar nicht mehr so wahrnehmen können. Mir ist Familie sehr wichtig. Ich habe eine große Familie. Ich habe Freunde. Ich liebe die Natur. Ich liebe das Wasser. Ich liebe Tiere. Ich glaube, das gibt einem die Kraft, die man braucht, um dann am nächsten Tag wieder seine Arbeit machen zu können.
Sind Sie schon mal von Betroffenen angegangen worden, weil das mit der Forschung zu langsam geht? Sie haben ja jetzt ja viel auch beschrieben darüber, über die komplizierten Prozesse, die es braucht, um da Behandlung zu entwickeln. Das ist ja total logisch, wenn man es aus der Laborperspektive sieht. Es ist aber für Betroffene, die einfach um Lebensqualität ringen, natürlich furchtbar, da auch nur ein Jahr warten zu müssen.
Ja, das ist schlimm. Und mir geht das ehrlich gesagt auch zu langsam. Das hat teilweise auch Gründe, die, sagen wir mal, nicht nur an der Sache selbst liegen, sondern auch an den Umständen, wie heutzutage zum Beispiel Medikamentenentwicklung stattfinden muss, dass das alles auch sehr aufwendig ist, regulatorisch, Datenschutz. Auf der anderen Seite weiß ich auch, dass es ohne nicht geht. Viele, viele Jahre gab es einfach gar nicht die Möglichkeit, Medikamentenstudien zu machen, weil zum einen fehlte das Interesse der pharmazeutischen Unternehmen, zum anderen gab es aber auch keine Forschungsförderung. Das war teilweise auch für mich schwer auszuhalten. Und umgekehrt ist es natürlich für jemanden, der schwer krank ist, oder noch schlimmer, wenn man ein krankes Kind hat und nicht weiß, wie kompliziert es eigentlich ist, erstmal einen Ansatz zu haben, wie man wirklich so eine Erkrankung dann auch gezielt behandeln könnte. Dazu muss man ja erstmal auch viel verstehen über diese Erkrankung. Und wie aufwendig es dann ist, Medikamente zu entwickeln, dann kann ich auch verstehen, dass man oft ungeduldig wird und sagt, warum dauert das so lange?
Nun kommt ja auch noch dazu, dass zum Beispiel Long-Covid oder Post-Covid auch eine politische Erkrankung ist. Es ist eine Erkrankung, die natürlich in der Pandemie nochmal in den Vordergrund gerückt ist, in einer Zeit, in der politische Entscheidungen getroffen werden mussten, mit einer unvollständigen Datengrundlage, wo man oft noch gar nicht genau wusste, wo es hingeht und wo man jetzt eben auch 6 Jahre später versucht, das Ganze wieder aufzuarbeiten, vielleicht auch ein bisschen zu verstehen, was da gewesen ist. Sie sind Gast gewesen in der Enquete-Kommission des Bundestags, der sich mit den Folgen von Long-Covid beschäftigt. Was haben Sie daraus mitgenommen?
Also ich finde es wichtig, dass man das jetzt alles nochmal anschaut, was damals gemacht wurde, dass man ja auch daraus lernen kann, was man zukünftig besser machen könnte. Aber rückblickend muss ich sagen, haben wir vieles richtig gemacht. Also man muss sich, glaube ich, immer in die Zeit zurückversetzen, wenn man das beurteilen möchte. Das ist ja grundsätzlich in der Geschichte so, dass man, wenn man die aus heutiger Perspektive beurteilt, man dem Ganzen unzureichend gerecht wird. Und damals wussten wir ja auch nicht, wie schwer diese Virusinfektion wirklich verlaufen wird. Wir hatten große Angst vor Varianten, die ansteckender werden könnten. Wir hatten große Angst davor, dass unsere Klinikkapazitäten nicht mehr ausreichen. Wir hatten ja diese Bilder gesehen aus vielen anderen Ländern, wo die Patienten quasi auf den Krankenhausfluren erstickt sind. Deswegen mussten damals viele Entscheidungen getroffen werden, auf der Grundlage eben eines Wissens, das wir damals noch nicht hatten, das wir erst heute haben. Es ist leicht natürlich, sich 5 Jahre später hinzustellen und zu sagen, es war alles falsch. Und wir sehen auch eine Entwicklung, die ist besorgniserregend, dass auch vorsätzlich Fehlinformationen immer wieder zu diesem Thema auch von Politikern gegeben werden. Zum Beispiel, es gibt einige, die sagen, es gibt gar keinen Long-Covid, das ist alles nur eine Impffolge. Ich erlebe eine ganz unglückliche Wahrnehmung von Impfstoffen. Das hat ja dazu geführt, dass auch die Impfbereitschaft nochmal deutlich gesunken ist. Da gibt es auch, sagen wir mal, unterschiedliche Gründe, warum das so ist. Es wurde der Impfstoff damals vielleicht zu unkritisch auch angeboten, einfach aus der großen Hoffnung natürlich heraus, dass man möglichst schnell möglichst viele Menschen impft und damit auch möglichst schnell aus der Pandemie herauskommt. Aber was damit so ein bisschen untergegangen ist, dass natürlich jeder Impfstoff bei wenigen Menschen auch potenziell Nebenwirkungen haben kann, so wie jedes andere Medikament auch. Das wurde anfangs zu wenig thematisiert und dann wurde es natürlich ein ganz großes Thema, das inzwischen so eine Dimension hat, dass aus Angst vor möglichen Impfnebenwirkungen viele Menschen, die von der Impfung profitieren würden, sich nicht mehr impfen lassen.
Haben Sie handfeste Zahlen dazu, wie groß der Anteil von Menschen ist, die wirklich dann von der Impfung Schäden mitgenommen haben?
Es gibt dazu keine belastbaren Zahlen. Es gibt auf der einen Seite diejenigen, die sich beim PAI gemeldet haben. Da kann man sich ja selbst registrieren. Da gibt es auch keine aktuellen Daten mehr. 2023 habe ich mal Zahlen gesehen, waren das 1500. Es gibt inzwischen einige Studien auch dazu, die solche Krankheitsbilder untersucht haben. Das sieht ähnlich aus wie Long-Covid. Also auch nach Impfung gibt es, sagen wir mal, Menschen, die Fatigue entwickeln, die Schmerzen entwickeln. Das sind sicher anteilsmäßig ein eher Promille-Bereich. Also man schätzt irgendwas von 0,01% oder weniger. Und das muss man natürlich trotzdem ernst nehmen. Aber auch das ist wieder eine Abwägung Risiko und Benefit. Und wir wissen, dass die Impfung auf jeden Fall hilft, schwere Verläufe zu vermeiden. Das ist durch sehr, sehr viele Studien klar belegt. Und wir wissen auch, dass die Impfung das Risiko von Long-Covid senken kann. Das liegt so im Bereich von 50%. Was die Impfungen leider nicht konnten, ist Long-Covid ganz zu verhindern oder eine Infektion ganz zu verhindern. Auch das war wahrscheinlich für viele enttäuschend. Sie hatten sich mehr versprochen und haben deswegen dann auch so den Glauben an die Impfung verloren.
Vielleicht können Menschen damit auch einfach schwer umgehen, eben mit dieser Risikoabschätzung dann zu sagen, naja, immerhin hat es mich nicht sofort auf die Intensivstation gehauen, auf der ich vielleicht ungeimpft gelandet wäre.
Ja, genau so ist es. Und da gibt es aber, wie gesagt, auch welche, die das aktiv nutzen, die also quasi auch so eine Art Verschwörungstheorien nutzen, um gewisse Interessen durchzusetzen.
Macht Sie das als Immunologin nicht total wütend? Ich meine, Impfen ist eine der großen medizinischen Errungenschaften, die es überhaupt für die Menschheit gibt. Und das jetzt auf einmal wieder in Frage zu stellen?
Ja, also das ist schon schwer auszuhalten. Und es ist insbesondere dann auch schwer auszuhalten, wenn man solche Dinge hört, Social Media zum Beispiel, die offensichtlich falsch sind und polemisch sind und die gezielt eingesetzt werden, um auch Verunsicherungen zu schüren, um irgendwelche politischen Ziele zu erreichen. Das ist schon, ja, macht mich auch wütend, aber nicht in dem Sinne wütend, dass ich da meinen kühlen Kopf verliere, sondern einfach, dass ich sage, wir müssen dagegenhalten, wir müssen aufklären, wir müssen in Austausch bleiben, wir müssen immer wieder versuchen, den Diskurs zu finden. Ich habe das auch in der Corona-Enquete-Kommission versucht. Und habe da aber auch gesehen, manche wollen gar keine Diskussion, wollen keinen Austausch haben und wollen sich die offensichtlichen Daten, die es ja gibt, also es gibt ja wirklich in der Wissenschaft eine harte Währung, sauber gemachte Studien, die wollen sich damit gar nicht auseinandersetzen.
Gibt es irgendeinen Schutz für Wissenschaftlerinnen wie Sie, die eben solche unbequemen Tatsachen dann in die Öffentlichkeit rücken und dann zum Beispiel auf Social Media Angriffen ausgesetzt werden?
Ja, ich kann mich einfach dadurch schützen, indem ich in der Wissenschaft bleibe. Ich habe ja viele wissenschaftliche Daten und solange ich auf dem Boden der Wissenschaft bin, kann ich auch logisch argumentieren und begründen. Und die anderen vertreten oft nur Meinungen. Und das ist so die Stärke der Wissenschaft, dass sie der Meinung klare Fakten entgegensetzen kann.
Gibt es eine Selbsthilfegruppe von medizinisch Forschenden, die sich mit Covid und Post-Covid auseinandersetzen?
Nein, eine Selbsthilfegruppe haben wir nicht. Aber wir sind natürlich gut vernetzt und gerade an der Charité sind es viele Ärzte und Wissenschaftlerinnen, die zusammenarbeiten und die sich auch natürlich gegenseitig da auch mal austauschen und unterstützen.
Eben in dem Song, den wir gehört haben von den Betroffenen von Long-Covid, da hieß es, wir blicken nach vorn, wir blicken nicht mehr zurück. Haben Sie das Gefühl, wir sind als Gesamtgesellschaft gut aus der Pandemie rausgekommen oder lässt das eher so einen schalen Beigeschmack auch von der Entsolidarisierung zurück?
Also ich finde, wir sind zu kritisch, was die Dinge angeht, die in der Pandemie gemacht wurden. Wir gehen da zu kritisch um mit vielen Entscheidungsträgern aus dieser Zeit. Ich finde, es geht bis hin zu, dass es wirklich unfair auch ist, was Einzelnen vorgeworfen wird. Also das meiste, was wir gemacht haben, haben wir richtig gemacht. Unser Land ist relativ gut durch die Pandemie gekommen und wir haben sicher vielen Menschen viel zugemutet in der Zeit. Und vielleicht hätte man das eine oder andere auch nicht gemusst, aber das wussten wir damals nicht. Das ist im guten Glauben passiert. Und wir erleben ja insgesamt eine Strömung in unserem Land. Ich glaube, das hat nicht nur mit der Pandemie zu tun, sondern dass es einfach auch immer mehr Unzufriedenheit gibt und dass das auch immer mehr instrumentalisiert wird, dass es immer mehr Fehlinformationen auch gibt.
Wenn wir uns in 10 Jahren nochmal zum Gespräch verabreden würden, mit welcher Perspektive würden Sie dann auf die Krankheiten schauen, die Sie jetzt beforschen? Vor allem mit welcher Perspektive für die Betroffenen würden Sie rechnen?
Also in 10 Jahren, dann hoffe ich sehr, dass ich Ihnen erzählen kann, dass wir gute Versorgungsstrukturen haben, dass die Patienten schnell eine Diagnose bekommen und dass wir Medikamente haben, mit denen wir die Erkrankungen gut behandeln können. Und ich komme jetzt aus der Onkologie. Wenn ich das damit vergleiche, dann denke ich, wird es deutlich einfacher sein, diese Erkrankungen zu behandeln. Und ich habe auch große Hoffnung, dass wir diese Erkrankung dann heilen können.
Einen Titel haben wir noch in diesem Gespräch, den Sie sich ausgesucht haben, und zwar The Show Must Go On von Queen.
Freddie Mercury hat diesen Song geschrieben und gesungen. Da war er auch schon schwer krank.
Das ist das letzte Lied, was er aufgenommen hat.
Genau, er ist ja an AIDS erkrankt. Das ist ein sehr schönes Lied, was auch Mut macht, dass man auch in schweren Zeiten irgendwo noch eine Perspektive haben muss. Und ja, deswegen denke ich, passt es auch gut heute noch zum Abschluss.
Welche Perspektiven Menschen mit Long-Covid und mit ME-CFS haben können und welche Rolle die immunologische Forschung bei der Behandlung von solchen Krankheiten, beim Umgang mit der Pandemie spielt. Mit all diesen Dingen beschäftigt sich Carmen Scheibenbogen, die heute zu Gast hier im Gespräch in Radio 3 war. Ganz herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Wenn Sie dieses Gespräch nochmal hören möchten, dann finden Sie es auf den Seiten von Radio 3 und da können Sie auch diese Reihe abonnieren, das Gespräch, und dann verpassen Sie keine Ausgabe davon mehr. Und Sie finden das Gespräch auch in ARD Sounds. Mein Name ist Kirsten Dietrich und das hier sind Queen mit The Show Must Go On.
Empty spaces. What are we living for? Abandoned places. I guess we know the score. On and on. Does anybody know what we are looking for? Another hero. Another mindless crime. Behind the curtain. In the past.